Stellt euch vor, ich wäre Johannes. Freunde, ich habe so große Freude, dass ihr hier seid. Ich freue mich, weil ihr Hunger habt nach Gott. Ich freue mich, weil ich heute euch etwas vorlesen möchte, das Freude in euch auslösen wird. Bei jedem und bei jedem, der sich dem nicht verschließt. Und ich bin mir da so sicher, dass diese Freude in Jesus euch erfüllen wird, weil Jesus gesagt hat, dass das passieren wird. Ich möchte zitieren aus meinen Originalnotizen. Hier war es, letzte Etappe mit Jesus. Ja, genau hier. Ich zitiere Jesus. Doch jetzt komme ich zu dir. Aber dies alles wollte ich sagen, solange ich noch hier in der Welt bin, damit sie ganz von meiner Freude erfüllt sind. Packt euch ein bisschen Vorfreude zu hören, was ich festhalten konnte, Worte Jesu für euch. Es ist das längste Gebet Jesu, das jemand von uns Jüngern aufschreiben konnte. Und ich bin froh, dass ich der Einzige war in dem Moment, der sich die Notizen gemacht hat. Ich bin da schon ein bisschen stolz, aber auch dankbar für den Heiligen Geist, der mir ein bisschen auf die Sprünge geholfen hat bei den Details. Ja, auf jeden Fall konnte ich es in meinen Memoiren über Jesus festhalten und aufschreiben. Jesus hat uns Jüngern gerade ganz schön viel gesagt. Ich glaube, ihr nennt es die Jesu-Abschiedsreden oder so. Also nochmal ganz wichtige Dinge, die er uns mitgeben wollte, bevor er ans Kreuz gegangen ist. Ja, ans Kreuz. Oh, mir schaudert es heute noch davon. Was hat er getan, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht getrennt bleiben muss von Gott für alle Ewigkeit und von allem Guten, sondern für immer bei ihm sein kann. Das ist eine frohe Botschaft. Das ist die frohe Botschaft. Aber jetzt zu diesem euch frohmachenden Gebet Jesu. 26 Verse durfte ich aufschreiben, wo er zu Gott, dem Vater, spricht und ich Zeuge davon sein durfte. Und Gott ist gut zu euch, dass diese Worte auch heute noch verfügbar sind für euch. Halleluja. Als Simon möchte ich euch jetzt die ersten 5 Verse vorlesen aus Johannes 17. Ich habe die neue evangelistische Übersetzung. Nachdem Jesus das gesagt hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Vater, die Stunde ist gekommen. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit auch der Sohn deine Herrlichkeit offenbar machen kann. Du hast ihm die Macht über alle Menschen anvertraut, damit er denen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das ewige Leben bedeutet ja, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe deine Herrlichkeit hier auf der Erde sichtbar gemacht. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Vater, gib mir erneut die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor es diese Welt gab. Wir werden heute nicht in viele theologische Details gehen, weil hier steckt ganz viel, auch in den folgenden Versen, die ich selber noch nicht erfasst habe und geschweige denn irgendwie würdig an euch vermitteln könnte. Ich bin ja auch eingesprungen für Christoph Winter, der eigentlich heute da gewesen wäre. Aber wir werden so ein bisschen den Text betrachten mit ein paar Häppchen, die ich vorbereitet habe als geistliche Nahrung, wo wir erwarten wollen, dass Gott sich dabei an uns verschenkt und uns geistlich ernährt. So ein bisschen Häppchen, besser als sogenannte Hush Brownies. So niederländische Erfindung, wo es so Muffins gibt, die für eine ganz kurze Zeit eine billige Freude auslösen. Wir wollen geistliche Brownies essen. Volle Freude in Jesus, aber auch so ein bisschen sehen, was ist in Jesus seine Freude gewesen. Also so ein bisschen 3 Bereiche. Die Freude, die Jesus hatte, dass wir die gleiche Freude haben. Die Freude, die wir durch Jesus haben. Und auch Freude über Jesus selbst. So ein bisschen diese 3 Aspekte und ich habe 3 Punkte. Der erste Punkt ist erwartungsvoll. Zunächst ein Gedanke, was wir für unser Beten von Jesu Gebet lernen können. Es beginnt damit, dass der Johannes beschreibt, dass Jesus in den Himmel blickt. Und ich glaube, das ist ein bisschen Ausdruck einer Erwartungshaltung. Es war Kultur damals, aber es ist, diese Haltung ist Erwartungshaltung. Ich kenne diese Haltung inzwischen von meinem kleinen Mann, der, wenn er auf dem Arm sieht, einfach nach oben schauen kann, weil er nicht anders hinschauen kann. Aber das Einzige, von dem er was erwarten kann, ist von der Person, wo er gerade gehalten wird. Und so erwartungsvoll dürfen wir auch sein. Und erwartungsvoll sein heißt einerseits, dass wir das Gebet manchmal auch organisieren dürfen. Jesus hat sein Gebet ein Stück weit organisiert, strukturiert. Es gibt verschiedene Überlegungen, welche Strukturen da drin sind, verschiedene Möglichkeiten. Eine ist, dass Jesus betet erstmals für sich selber in den ersten Versen, dann für die Jünger und dann für die zukünftigen Christen. So ein bisschen die Frage für mich, die ich mir gestellt habe, gebe ich mir, wenn ich bete, manchmal Zeit, mir Gedanken davor zu machen? Was möchte ich eigentlich beten, bevor ich in diese Audienz beim König komme? Und das kann man zwar missbrauchen, um es irgendwie zur Schau zu stellen, aber grundsätzlich soll es einfach Erwartungshaltung ausdrücken. Ich mache mir Gedanken, womit ich zu Gott komme. Was noch spannender ist bei diesem Punkt erwartungsvoll ist, der Sohn oder Jesus bittet hier für die Verherrlichung, für seine Verherrlichung und er gibt im Text gute Gründe dafür. Er sagt, weil die Stunde gekommen ist. Das ist ein guter Grund dafür, dass der Vater ihn verherrlichen soll. Weil der Vater dadurch auch verherrlicht wird, ist noch ein Grund. Weil Jesus schon Autorität gegeben ist, ist ein weiterer Grund. Weil Jesus der einzige Weg zu Gott ist, noch ein Grund. Und weil es die Arbeit vervollständigt, die der Vater dem Sohn zu tun gegeben hat. Und weil Herrlichkeit schon immer zu Jesus gehört. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Gründe, 6 Weils habe ich gefunden. Die Frage ist, benennen wir gute Gründe für unsere Anliegen? Das können wir lernen von Jesus. Das sogenannte Weil-Prinzip. Ich habe mal gehört, dass, das ist so eine Studie, dass Supermarkt das gemacht wurde und da wurde herausgefunden, dass man schneller vorgelassen oder eher vorgelassen worden ist in der Schlange, wenn man eine Begründung gegeben hat. Dass man gesagt hat, ey, darf ich vor, weil ich muss schnell zu meiner Familie, ich werde gebraucht. Oder ey, darf ich vor, weil ich habe noch einen Termin nachher. Aber man hat auch festgestellt, dass es nicht nur an der Dringlichkeit selber liegt, sondern auch einfach, weil man eine Begründung sagt. Ey, darf ich vor, weil ich es eilig habe. Toller Grund, hat eigentlich gar nichts damit zu tun. Jeder kann sagen, ich habe es eilig. Und es wurde sogar festgestellt, dass man, wenn man nur das Wort weil benutzt, darf ich vor, weil, wurde man eher vorgelassen. Also eigentlich so ein bisschen das Weil-Prinzip, weil da eine Begründung da ist. Ich möchte euch jetzt nicht einladen, Gott in der tiefen Psychologie zu manipulieren. Das sicher nicht. Das Weil-Prinzip hat aber trotzdem einen Wert. Bei uns selber, dass wir von der Tiefe von Gottes eigener Art zu beten lernen dürfen, weil es uns, glaube ich, hilft. Und je biblischer wir es begründen können, warum wir so bitten, desto besser. Ich möchte deswegen jetzt auch beten und einen ganz konkreten Versuch machen und für dich, Martha, bitten. Für dich beten, du hast morgen eine schwierige OP, generell eine schwierige Geschichte mit viel Krankheit. Und ich möchte einfach mit Begründung ganz praktisch jetzt mal beten. Herr Jesus, wir möchten dich bitten für die Martha, für ihre OP morgen. Wir wollen dich bitten, dass du sie heilst, weil du heute noch Wunder tun kannst. Weil es nichts gibt, dass du nicht heilen kannst, auf übernatürliche oder auch durch Menschenwerkzeuge. Weil du die Welt als heile Welt erschaffen hast und durch Jesus dieser Zustand wiederhergestellt werden kann eines Tages, vollständig sein wird. In deinem Reich, das aber jetzt schon anfängt und auch immer wieder real passiert. Wir wollen dich bitten um Heilung, weil es ermutigt und Zeugnis ist. Vielleicht pünktlich zum Weihnachtsgottesdienst, wo Menschen da sein werden, die von diesem Zeugnis einfach über dich staunen werden. Weil es eine Not ist, bei der wir zwar seelisch helfen können, aber nicht in der Lösung selbst, aber du schon. Weil wir das Mittel bereits eingesetzt haben, das du uns gegeben hast, dass wir das Ältestengebet praktiziert haben. Weil sie im Leiden bereits enger an dich gekommen ist. Die Intimität zu dir ist bereits gewachsen. Das ist schon passiert. Und weil auch die Ärzte in aktuellen Zeiten etwas zum positiven Staunen brauchen können. Weil es uns in aktuellen Zeiten der Angst eine Erinnerung wäre, dass wir nicht Krankheit und Tod fürchten brauchen, weil du sie überwunden hast. Und wir uns auf Wichtigeres konzentrieren können und sollen, solange wir noch leben. Und weil manche von uns morgen vielleicht zusätzlich fasten werden. Herr Jesus, deswegen wollen wir dich bitten, dass du heilst. Amen. Ganz praktisch. Das Weihprinzip, das Jesus uns gezeigt hat, einsetzen. Und es hilft uns selber beim Beten, erwartungsvoll zu beten. Und es geht dabei weniger zu beten, um unseren Willen zu bekommen, sondern um teilzuhaben an Gottes Willen. Nicht die Erwartung, ey, mein Wille soll auch Gottes Wille werden, aber trotzdem, wie wir wissen, Gottes Wille ist nicht immer nicht mein Wille. Also es ist manchmal auch identisch. Und trotzdem der Wunsch, ey, mein Herz soll voll sein vom Willen Gottes. Heilung ist, was Gott für uns alle will. Aber nicht für alle schon jetzt. Aber es gibt manche Dinge, die Gott jetzt schon ganz sicher möchte. Und deswegen möchte ich einfach das Gebet noch ganz kurz fortsetzen, Herr Jesus. Und dafür danken wir dir, Jesus, dass du, auch wenn die Martha nicht geheilt wird, du voll Liebe zu ihr bist und alles zum Guten dienen wird, auch wenn wir es jetzt noch nicht verstehen. Und nach deinem Willen in Vers 17 wollen wir bitten, mach sie durch deine Wahrheit zu einem Menschen, der ganz für dich da ist, ob in Gesundheit oder in Krankheit. Amen. Begründet. Also nach Jesu Art, nach dem Weihprinzip beten, ändert erstmal in erster Linie erst etwas bei uns und nicht beim Gebetsempfänger Gott. Es macht mich erwartungsvoller und es macht Freude zu wissen, warum ich für etwas bete. Lasst uns auch erwartungsvoll beten. Und was wir vor allem erwarten wollen, wenn wir beten, ist, dass wir Gott selbst begegnen beim Beten. Deswegen ist mein zweiter Punkt beziehungsvoll. Das ist ein Adjektiv, es bedeutet bewusst Bezug auf etwas nehmen. Aber ich meine damit auch trotzdem auch so diese Freude der Beziehung selber. Ich habe so ein bisschen so ein Wortspiel versucht, ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist, egal. Auf jeden Fall ist faszinierend zu sehen, welche Bezüge im Gebet angesprochen werden, das Jesus gebetet hat. Wir schauen sie uns jetzt nicht im Text an, aber da geht es um den Bezug Vater und Sohn, dass sie eins sind. Dann geht es genauso um den Bezug Sohn zur Gemeinde, dann die Gemeinde unter sich und Vater und Sohn und die Gemeinde. All diese Bezüge. Und Jesu Bezug zum Vater ist diese Beziehung. Er fängt an mit Vater. Das ist einfach, das ist tief. Das drückt den Bezug aus, den sie haben. Zueinander gehörend, unauflöslich, von Anfang an. Und dann heißt es in Vers 5, und da möchte ich jetzt mal von der Elberfelder Übersetzung lesen. Nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Also mich bei dir. Jesus betet und erwartet neben Ehre und Macht vor allem Gottes Gegenwart, weil er diese Beziehung möchte, weil er diese Beziehung liebt. Und deswegen sind auch die Verse 6 bis 8 nicht eine weitere Auflistung an Bitten, sondern Jesus nimmt einfach Bezug zu dem, was in den letzten Jahren passiert ist und erzählt einfach, schüttet sein Herz im Gespräch mit dem Vater aus und sagt, ich habe den Menschen, die du mir aus der Welt gegeben hast, deinen Namen bekannt gemacht. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben. Sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt, denn ich habe ihnen das weitergegeben, was du mir gesagt hast. Und sie haben es angenommen und erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie glauben auch daran, dass du mich gesandt hast. Also er redet einfach mit seinem Vater über das, was ihm wichtig ist, was passiert ist. Einfach mit Gott reden, was mir im Herzen ist. Und ich fürchte, ich mache das zu wenig. Die Frage habe ich mir gestellt, wie eng ist die Beziehung von Vater und Sohn? Und sie ist eins, heißt es in Vers 22. Es kann nicht enger sein als diese Beziehung. Und welche Beziehung will er mit uns? Eine Beziehung auf gleiche Art und Weise. Zwei Verse. Vers 21 heißt es, so sollen sie in uns eins sein. Und in Vers 26, ich selbst, also und ich selbst in ihnen bin. Da wird einfach gesagt, okay, Gott will voll die enge Beziehung, fast eigentlich gleich wie die Beziehung, die er zum Vater hat. Jesus will quasi genau gleich eng Beziehung mit uns führen, wie er zum Vater. Das ist krass. Und wir brauchen diese Beziehung ja eigentlich auch unbedingt. In Vers 3 heißt es, das ewige Leben bedeutet ja, dich zu kennen, den einzig wahren Gott und den, den du gesandt hast, Jesus Christus. Also wir brauchen diese Beziehung und Jesus will sie einfach nur. Und trotzdem ist eher die Frage von unserer Seite, sehnen wir uns nach dieser Beziehung so sehr, wie er sich nach uns sehnt? So eng, dass Jesus in all unseren Lebensbereichen drin sein darf, in meinen geheimsten Bereichen, auch dann, wenn es mir nicht gut geht, während meiner Arbeitszeit, bei der Freizeit, beim Treffen mit Freunden oder praktizieren wir da eher eine Trennung zu Jesus? Aber weil Jesus so eng mit uns verbunden sein will, denkt er auch gerne an uns. Und das schon vor 2000 Jahren, obwohl er gerade andere Sorgen hat. Das Kreuz steht gerade vor ihm. Und da steigt irgendwie Freude auf, wenn man dran denkt, Jesus denkt vor über 2000 Jahren an mich. Denn in Vers 20 heißt es, ich bitte aber nicht nur für sie, sondern ich bitte auch für die Menschen, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Also glaubst du, Gott kann 20 Gebete gleichzeitig hören? Glaubst du, er kann 100 Gebete gleichzeitig hören? 500? 5000? Und ich glaube, wenn wir das glauben, dann ist es auch möglich, dass in diesem Vers, in diesem Moment im Vers 20, alle Gesichter der zukünftigen Gläubigen vor Jesu innerem Auge ablaufen. Und er dich sieht und sagt, okay, für dich bete ich jetzt. Ich glaube, das könnte wirklich so sein. Und dann betet er für uns, damit wir diese enge Beziehung für ihn wirklich haben. Und er betet, dass wir untereinander und miteinander in Gott eins sind, in Vers 20. Das ist ein absolut notwendiges Gebet, weil Einheit ist umkämpft. Und dann informiert er den Vater, dass er uns deswegen seine Herrlichkeit geschenkt hat, damit er sie dann mit uns im Himmel teilen kann. Also damit wir diese Einheit bekommen, gibt er uns seine Herrlichkeit. Ich möchte nicht weiter eingehen, was diese Herrlichkeit ist. Es ist ein bisschen komplex und mehrere Aspekte, die da drin stecken. Ich werde sie versuchen, so ein bisschen indirekt zu benennen. Und zwar eine kurze Veranschaulichung. Und zwar der DNA-Test. DNA-Test, der Vaterschaftstest, ob wir zu Gott gehören oder nicht. Dass wir dauerhaft nah an Gott sind. DNA. Dauerhaft nah an, nicht irgendwem anderen, sondern an Gott. Und dieser Vaterschaftstest, der zeigt erstmal unsere Identität, aber der soll auch was Dauerhaftes sein, dass wir immer mehr diese Beziehung auch wirklich wollen. Und das geschieht, ich glaube, durch die Dinge, die weiter oben eben mit dieser Herrlichkeit gemeint sind, indirekt, das passiert, indem wir Gott, den Vater, besser kennenlernen. Indem wir Gemeinschaft erleben. Dafür brauchen wir sein Wort und dafür braucht es Heiligung. Ich glaube, das alles steckt so ein bisschen drin in dieser Herrlichkeit, die Gott uns gegeben hat. Und dann kommt wieder Freude. Es gibt diesen Vers, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott bekenne, dass ich mich an Gott halte. Psalm 73, 28. In der evangelistischen Übersetzung klingt es weniger melodisch wie in der Luther. Da heißt es, doch mir tut Gottes Nähe gut. Ich fand meine Zuflucht bei Jahwe, dem Herrn. Nun will ich erzählen von all deinem Tun. Aber das ist meine Freude, dass ich mich an Gott halte. und verkündige all sein Tun. Und ich habe für mich heute Morgen im Auto gesungen und von dem wollen wir eigentlich echt nicht ruhen. Da wollen wir weiter dranbleiben. Und deswegen geht es weiter, weil wir das tun wollen, zum Punkt 3, bedeutungsvoll. Einheit ist bedeutungsvoll. Einheit ist Mission. Einheit ist Menschen ganz krass aus der Hölle retten. Freu dich, Welt, dein König kommt. Ein Missionslied in der Adventszeit. Und ich möchte es ein bisschen krass für unsere aktuelle Zeit ausdrücken. Ich sage, besser an Corona oder besser an der Impfung sterben, als die Einheit verlieren. Denn durch unsere Einheit können Menschen aufmerksam werden für Gottes Schutzimpfung vor dem ewigen Tod. Und der bedeutet nicht Existenzstopp, sondern der ewige Tod bedeutet ewige Existenz in der Trennung von Gott. Und ich freue mich, dass wir grundsätzlich mit dem Thema Corona in der Gemeinde relativ gut umgegangen sind im Miteinander bisher. Soweit ich zumindest mitbekommen habe. Aber ich weiß, es geht auch besser. Und Vorbeugen ist auch immer besser als Heilen. Deswegen möchte ich konkret in unsere aktuelle Realität, in unsere aktuelle Zeit des reinsprechen. Ich bete dafür, dass wir respektvoll mit einer anderen Meinung umgehen können. Auch bei anderen Themen, logisch. Und den oder die anderen trotzdem lieben und Gemeinschaft pflegen. Sprich, nicht verletzend reden und nicht für Spannungen sorgen, die nicht Spannungen sein sollten bei uns. Und ich würde sogar sagen, da wo das passiert, wo wegen so einem Thema jemand für Spannungen sorgt, ganz bewusst, da würde ich, wenn es klar ist und man das Gespräch sucht, auch Gemeindezucht praktizieren, weil es geht um die Einheit. Uneinigkeit bewirkt, dass Menschen sich vom Evangelium abwenden. Das ist ein großer Grund, warum manche Gemeinde meiden, weil sie enttäuscht sind, weil sie sagen, ey, was ist denn das für ein Haufen? Aber durch Einheit werden sie sich nicht unbedingt bekehren, aber sie werden in großen Städten in die Richtung kommen. Einheit wird zum Mittel der Mission, da dort andere das Wirken Gottes erkennen können. Im Vers 21 und im Vers 23 geht es darum, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast, wenn sie eins sind. Und damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und sie geliebt hast. Das werden sie erkennen, wenn wir Einheit haben. Vielleicht bist du vom Thema Corona müde, aber müde sein ist keine Freude. Ich habe den Wunsch, dass wir Corona als Chance sehen. Dass es in unserer Gesellschaft gerade ein spannungsvolles Thema ist, dass wir das als Chance sehen. Dass Menschen Gott kennenlernen, weil sie merken, dass wir Einheit haben, trotz unterschiedlichen Meinungen bei dem Thema. Dass es Spannungsentladung gibt bei uns. Dass man hier reinkommt und es nicht spürt, diesen Druck. Und bitte lasst uns diese Chance nicht versäumen. Und ich weiß nicht genau, wie das gelingt, aber ich habe ein paar kleine Anregungsideen. Ich glaube, eine Sache kann sein, dass generell weniger zum Thema machen, wenn man im Gespräch ist. Es kann sein einfach, dass jeder für sich realistisch bleibt. Wir finden keine absoluten Wahrheiten in der Welt. Die gibt es nur in der Bibel. Und dass wir mit Worten vorsichtig umgehen und sie vorsichtig einschätzen. Worte sollten ehrlich sein, auch wenn sie eigene Nachteile bringen. Wahre Worte im biblischen Sinn kommen den Hörenden zugute, nicht dem, der sie sagt. Worte sollten nicht nur bewertet werden, für was sie aussagen, sondern auch, was sie beabsichtigen. Worte sollten respektvoll und freundlich sein, auch wenn man nicht übereinstimmt. Worte müssen gut getimt sein. Worte können töten, aber Worte können auch lebendig machen und heilen. Worte können trennen und Worte können versöhnen. Worten muss man richtig zuhören. Einfach ein paar Anregungen. Ich wünsche, dass wir gelassener darüber reden können. Manchmal vielleicht auch der eigenen Meinung ein bisschen sterben. Und aber auch Chancen nutzen, füreinander zu beten. Zu beten, ey, ich weiß, wie du dich entschieden hast und ich wünsche dir Frieden in dem. Und dass du deinen Kopf wegkriegst von dem Thema und dich auf das konzentrierst, was Jesus für dich vorhat. egal in welche Richtung. Bis sie weg vom Thema Corona, grundsätzlich Einheit. Je bunter ein Haufen ist, desto stärker ist das Zeugnis der Einheit. Und wir sind echt ein bunter Haufen. Jung, alt, reich, arm, Männer, Frauen, Südtiroler, Nicht-Südtiroler. Je bunter der Haufen, desto schwieriger wird die praktische Einheit und desto stärker das Zeugnis. Und das wünsche ich mir. Und ich glaube, wir haben echt das Potenzial, dass Leute über unsere Einheit staunen, weil wir so unterschiedlich sind. Und das ist cool. Das finde ich echt cool. Es ist also klar, Jesus will, dass wir eins sind, damit wir bedeutungsvolle Zeugen sind. Und wir sind eins in der Lösung, das ist Realität, und wir sind eins im Heiligen Geist, das ist Gültigkeit, das sind die Hauptpunkte, wo wir eins sind und was uns Einheit gibt und warum wir schon eins sind. Aber wir dürfen es auch immer wieder praktisch üben. Und da klingt jetzt ein bisschen wenig Freude drin, aber wenn Einheit wirklich da ist, dann ist es Freude pur. Dann macht es richtig Bock, Teil von so einem Haufen zu sein. Und es gibt keine größere Freude, wenn dadurch jemand Hunger kriegt nach Gott und sich für Gott entscheidet. Wir dürfen bedeutungsvoll sein. In Vers 18 heißt es, dann noch ein zweiter Aspekt beim Bedeutungsvollsein. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Das ist Advent für uns heute. Gleiche Weise, wie er, wie der Vater den Sohn in die Welt gesendet hat, sendet er uns. Und von der Art und Weise, wie das passiert ist, in diesem Gebet Jesu, sehen wir einige Sachen. Wir sehen, dass der Vater das alles gut geplant hat. Wir sehen, dass der Vater dem Sohn Autorität gegeben hat, Menschen ewiges Leben zu geben, die der Vater Jesus anvertraut hat. Wir sehen, dass der Vater dem Sohn einen konkreten Auftrag gegeben hat. Wir sehen, dass der Vater dem Sohn Menschen gegeben hat. Wir sehen, dass er ihm das Wort gegeben hat, das er ihnen mitgeteilt hat. Und sonst alles, was ihm der Vater gab, in Vers 7 heißt, sonst alles, was du mir gegeben hast, damit die Menschen Gottes Liebe erkennen würden. Und genauso sendet Gott uns. Er gibt uns Autorität. Er gibt uns einen Auftrag. Er gibt uns sein Wort, das wir weitergeben dürfen. Wir haben es immer noch präsent in der Bibel. Es existiert weiterhin. Und sonst vieles, was wir brauchen. Und vor allem gibt er uns Menschen. Ich fand den Gedanken so cool. Gott hat dich schon gesendet, wo du bist. Einen einzigartigen Platz, wo du bist, deine Familie, deine Nachbarschaft, dein Arbeitsumfeld. Er hat dich schon dorthin gesendet, damit die Menschen dort erfahren, dass Gott sie liebt durch dich. Gott liebt sie so sehr, dass er seine adoptierte Tochter und seinen adoptierten Sohn zu diesen Menschen gesandt hat. Ich wünsche mir, dass du dein Leben einsetzt, um Gottes Liebe zu zeigen. Denen, die dich kennen, investiere dein Leben gut, bedeutungsvoll. Und eine Anwendung, wir haben jetzt Advent, wie wäre es, wenn wir jede Woche, wenn wir eine Kerze anzünden, für diese eine Woche überlegen, wie ich auf unterschiedliche Weise diese Liebe Jesu zeigen kann. Eine Woche so, die andere Woche so, die andere Woche so und die andere Woche so. Und dann tauschen wir uns aus und dann haben wir nochmal einen Haufen neue Ideen. Freude, ein Leben zu haben, das bereits bedeutungsvoll ist, weil ich zu einer Einheit gehöre und weil Jesus mich zu den Menschen geschickt hat, die ich echt ständig sehe, damit sie von meiner Freude in Jesus schmecken können. Ich fasse nochmal zusammen, ein paar Stichpunkte, erwartungsvoll. Mach dir Gedanken, was du beten möchtest und füge deinen Bitten Begründungen an. Beziehungsvoll, sei dir deiner DNA bewusst. Du gehörst zu Gott. Sei dauerhaft an ihm dran. Staune über Jesus' Sehnsucht nach dir und sehne dich nach Gott. Plaudere mit ihm. Und bedeutungsvoll, nutze spannungsvolle Themen, um auf beeindruckende Weise Einheit zu üben. Und weiß dich an dem Platz, wo Gott durch dich lieben möchte. Jetzt in der Adventszeit ganz konkret. Ich möchte beten. Jesus, wir sind immer wieder in der Gefahr, müde zu werden. Und ich möchte dich bitten, dass wir über deine Freude, die du hast zu deinem Vater, für die Beziehung zu deinem Vater, über die Freude, die du hast, Menschen zu retten, lernen dürfen. Erfüll uns mit deiner Freude. Schenk, dass wir erwartungsvoll beten, so wie du gebetet hast. Dass wir in dem Freude erleben, dass wir mit dir reden, Gott. Und dass wir den Begründungen anfügen und dadurch einfach merken, okay, wir haben hier eine Erwartungshaltung. Jesus, lass uns beziehungsvoll sein. Wir wollen die Beziehung zu dir wirklich leben. Wir wollen uns bewusst sein, dass wir zu dir gehören. Und wir wollen immer wieder neu sagen, ey, ich will nah an dir dran sein, Vater. Schenk uns diese Sehnsucht, mit dir zu plaudern. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass wir, jeder Einzelne, aber auch als Gruppe zusammen, die Fähigkeit immer mehr entwickeln, mit schwierigen Themen respektvoll umzugehen. Dass wir ganz praktisch Einheit leben und dass das wirklich dazu führt, dass Menschen dich kennenlernen wollen. Amen.